Meine Damen und meine Herren, darf ich Sie vielleicht zum besseren Verständnis dieses etwas merkwürdig formulierten Themas zu einer kleinen Wortspielerei, zu einer kleinen Wortmontage einladen, wenn wir einem Augenblickseinfall folgend im Obertitel dieses uns gestellten Themas zusätzlich zu den beiden Fremdwörtern Logos und Melos auch noch den stehen gebliebenen deutschen Rest des Satzes in der feiernden Kirche ebenso mit einem Fremdwort wiedergeben wollten und in das gleiche ursprünglich griechische Vokabular zurückversetzen wollten, dann wäre die einprägsame Dreierformel perfekt: Logos, Melos, Liturgia. Und wir könnten dann vielleicht noch mehr ärgerlich oder maliziös fragen, was soll das? Lässt sich das nicht einfacher sagen? Zum Beispiel: Text und Musik im Gottesdienst. Vielleicht wird aber gerade dadurch, durch eine derartige simple Kontrastübersetzung, das tiefere Anliegen unseres Themas erst so recht freigelegt. Es geht, auch wenn ich Sie herzlich darum bitten muss, die Erwartungen nicht zu hoch zu spannen, um mehr als den Allerweltsbegriff Gottesdienst mit Musik und Texten. Zu den theologischen und pastoralen Perspektiven, die es ins Auge zu fassen gilt, sind leider nicht immer die kleinmünzigen, oft abgegriffenen Wörter der Alltagssprache das wertvollere und hilfreichere Verständigungsmittel. Zumal dann nicht, wenn sie zu Verwechslungen führen mit inzwischen gängig gewordenen, unechten Ersatzimitationen fragwürdiger Herkunft. Was nennt sich heute nicht schon alles Gottesdienst? Musik im Gottesdienst, gottesdienstliche Texte. So wie die theologische Wortprägung inzwischen nicht mehr fremd ist, Liturgie, und geeignet ist, uns den ursprünglichen und bleibenden Sinngehalt der christlichen Heilsfeier gegenüber dem vagen, allgemein religiösen Begriff Gottesdienst unverwechselbar vor Augen zu halten, nämlich als ein Heilsgeschehen, das von Christus, dem Menschgewordenen, durch seinen Opfertod für die Welt zum ewigen hohen Priester erhöhten und als solcher überzeitlich und überräumlich seiner Kirche nahen und als Heiler der Welt in ihr weiter wirkenden Sohn Gottes immer wieder ausgeht und in der feiernden Kirche sich vollzieht, ein Heilsgeschehen in der beständigen Doppelbewegung von Gott zu uns und von uns zu Gott, in diesem Sacrum Commercium, dem heiligen Austausch des Heilsangebotes Gottes von oben her und der ihm entsprechenden dankenden, lobpreisenden, bittenden und opferbereiten Heilsannahme von unten her, von uns Gläubigen her, stellvertretend und wahrhaftig verantwortlich für die weitere Realisierung in der Welt von heute. Ebenso sage ich Ihnen, dieses Wort und dieser echte Begriff Liturgie können uns auch die entsprechenden griechischen Urworte Logos und Melos mit unseren Gedanken und Überlegungen zurückversetzen zu den im Heilsgeheimnis Christi und seiner Kirche wurzelnden Heilswirklichkeiten Logos und Melos. Logos und Melos gehören in die Urschicht und damit zum unaufgebbaren Grundbestand der kirchlichen Heilsfeier. Gewiss sollen sich Kirche und Gottesdienst im Heute, in den Menschen von heute, verwirklichen. Aber Kirche und Gottesdienst der Kirche sind nicht einfach menschlich machbar, sozusagen am Reißbrett soziologisch, psychologisch, pädagogisch, politologischer Modelle und curricularer Bildungs- und Führungskonzepte. Diese Termini laufen uns ja heute schon nach. Denn Kirche und Gottesdienst der Kirche wurzeln in einem göttlichen, besser gesagt gottmenschlichen Geschehensgrund, den auch der Zeit aufgeschlossenste Theologe und Gemeindevorsteher den Menschen von heute nicht vorenthalten sollte oder gar nach und nach abbauen und wegziehen dürfte. Dazu gehören also der Logos und das mit ihm verbundene Melos. Logos, das heißt hier nicht bloß Gedanke oder menschliches Wort schlechthin, so wie der Mensch denkt und spricht und darüber nachdenkt und darüber redet, weiterredet, sondern zunächst und zutiefst Gottes Wort und damit Ruf und Anruf Gottes, Ausspruch und Anspruch eines Gottes, der uns lebendig nahe ist, sich immer wieder geheimnisvoll noch mehr nähert und zuwendet und Antwort heischt. Also, Wort, nicht bloß etwa nur geschrieben zum bloßen Buchlesen und Vorlesen aus einem Buch, sondern lebendig überbracht durch den, der in seiner Kirche, wenn sie sich um ihn im Heiligen Geiste versammelt, geheimnisvoll gegenwärtig ist und uns begegnet, um ihn, den geliebten Sohn des Vaters, den wir hören sollen, zu hören und mit ihm das Vermächtnis seiner Opferhingabe, neue und ewige Bundesstiftung nach seinem Auftrag mitzuvollziehen. So hebt sich Liturgie ja gegenüber aller noch so gut gemeinten, allgemein menschlichen und naturhaften Frömmigkeit, Gläubigkeit und Gottesverehrung ab. Logos, Wort, im Heilsvorgang der Liturgie, in dem Christus seiner Kirche immer da gegenwärtig ist. Wir sollten diese Grundaussage des Weltkonzils von 1963, diese Aussage der 2158 Bischöfe, in denen das Glaubensbewusstsein der apostolischen Kirche sich feierlich ausgesprochen hat, ernst nehmen, auswendig lernen und bis in die letztmöglichen Vorstellungen einer und Vorstellungsbilder einer von diesem festen Glaubensgrund her sich aufbauenden Fantasie, auch das gehört zum Gottesdienst, wie uns neuerdings von den Soziologen und Psychologen, Sprachphilosophen à la Harvard Cox beigebracht wird, zu erheben, zu einer wirklichen Fantasie und in ihr zu realisieren, jeden erfüllen und erfüllt halten müsste, der die Schwelle zum Kirchenraum überschreitet, so wie sie ehedem im greifbaren Bilde von der Apsis der großen Basilika herab ihn anschaute. Gegenwärtig ist Christus. Gegenwärtig ist der Herr. Ich zitiere hier die Liturgiekonstruktion: Gegenwärtig ist Christus im Opfer der Messe, sowohl in der Persondarstellung dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht, denn derselbe bringt das Opfer jetzt dar durch den Dienst der Priester, der sich am Kreuze selbst dargebracht hat, wie vor allem, und hier fügt der Artikel 7 der Einführung in das neue Messbuch noch hinzu, substanziell und fortbestehend unter den eucharistischen Gestalten. Weiter heißt es in diesem Text: Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die versammelte Kirche betet und singt. Er, der versprochen hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. In der Tat, immer noch wird hier der Text des Artikels Nummer 7 der Liturgiekonstruktion zitiert. In der Tat gesellt sich Christus in diesem großen Werk, in dem Gott vollkommen verherrlicht und die Menschen geheiligt werden, immer wieder die Kirche zu. Sie ruft ihren Herrn und Bräutigam an und durch ihn huldigt sie dem himmlischen Vater. Infolgedessen, heißt es abschließend, ist jede liturgische Feier als Werk Christi des Priesters und seines Leibes, der die Kirche ist, in vorzüglichem Sinne heilige Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht. Wie erregend, flach und niedrig wirkt vor diesem heilsgeschichtlichen und heilswirklichen tiefen Hintergrund der Liturgie jedes oberflächliche Planen und Hantieren mit bloßen Texten, Lesungen, Buchausschnitten, Sätzen, die erst gemacht oder aus Modellvorlagen zusammengestellt werden sollen, um ein Thema, wie man heute mit Vorliebe sagt, zu illustrieren, Informations- und Diskussionsmaterial zu liefern, Bewusstseinsbildung, Aktionsplanung auszulösen und Besinnungsanstöße in dieser Richtung zu geben. Wie verfehlt doch jeder vermeintliche Gottesdienstgestalter die liturgietheologische Wirklichkeit, dessen Sorge einzig oder vorwiegend darauf abzielt, mit neuen, abwechslungsreicheren Texten, wie er meint, der Langeweile und dem Überdruss der Gottesdienstbesucher psychologisch geschickt entgegenwirken zu können. Ob dieses sogar oft sich vermeintlich pastoral gebende Effektplanen dem Logos in der Liturgie dient? Zweitens, aber Melos, was bedeutet in dieser liturgietheologischen und pastoralen Perspektive der Begriff Melos? Darf ich hier für die allermeisten von Ihnen sicherlich überflüssigerweise ein kleines musiktheoretisches Repetitorium einfügen. Jeder kennt das Wort Melodie. Es ist zusammengesetzt aus Ode, was so viel bedeutet wie Gesang, Ode, und dem Stamm Mel, vom griechischen Wort Melos. Das Melos eines stimmlichen Vortrags, das sei hier vorweg gesagt, weil ein gewisser vulgärer Sprachgebrauch dazu verleiten könnte, es misszuverstehen, darf nun auf keinen Fall gedeutet werden als Wohlklang, als Süße, la douceur du chant, sagen die Franzosen, also als das, was einen Gesang einschmeichelnd wohlgefällig macht. Eine Eigenschaft, die ja, wie wir wissen, dem volkstümlichen Lied, auch dem geistlichen, mit seinem nach Strophen und Versen gereimten und rhythmisch gegliederten Satz- und Melodiebau vom harmoniefreudigen Dichter und Komponisten zumeist mit bewusster Absicht mitgegeben worden ist, so dass es sich von selbst, von dieser seiner reißenden Erscheinungsform her, allgemeine Sympathien verschaffen kann. Das Wort Melos hat nichts zu tun mit einer derartigen Süße, nichts zu tun mit dem lateinischen Mel, romanisch Miele, Miel, gleich Honig. Vielmehr hat es seine Grundbedeutung von einem außerhalb des musikalischen Sprachfeldes liegenden Anwendungsgebiet. Es stammt aus dem Griechischen und ist dort verwurzelt in dem großen Sinnzusammenhang des Organischen, des körperhaft Lebendigen. Ein lebendiger Organismus ist aus Melle, aus Gliedmaßen zusammengefügt. Er lebt und existiert als lebendes Wesen überhaupt nur in diesem Gefüge von Gliedern. Diese Vorstellung von einem sinnvollen, lebendig fühlenden, dem Leben des Ganzen dienenden und ausdrucksverheißenden, ausdrucksverleihenden Gefühles von einem Gefüge von Teilen eines beseelten Körpers ist also das ursprüngliche Sprachfeld des Wortes Melos. Von hier aus wurde es, eigentlich verhältnismäßig spät, in die musiktheoretische Fachsprache hinüber verpflanzt, wo es dann allerdings wie auf einem fruchtbar bereiten Boden angewachsen und heimisch geworden ist. Aber die eben genannte Kernbedeutung ist ihm geblieben und muss ihm erhalten bleiben. Sie gibt gerade auch für unsere Überlegung eine wichtige Grundlage ab für ein rechtes, liturgiewissenschaftliches und zumal für das schicksalhaft entscheidende liturgiepastorale Verständnis. Melos besagt also so viel wie Sinnweise, aber nun in einem volleren, organologischen Sinne verstanden. Nämlich in Melos bekommt das anders wie bloß dürr und trocken hingesprochene Wort den ihm gemäßen Klangleib. Einen Klangleib, der es in der ihm zutiefst eigenen Lebendigkeit und Wirkweise greifbar und voll wahrnehmbar macht, das Wort. Das kann einmal vom subjektiven Pathos eines einzelnen menschlichen Sprechers ausgehen. Auch dann könnte man von Melos sprechen. Das kann aber auch und nun zur Absicherung gegenüber solch individuell subjektivem Überschwang in einer Form, die für eine Gemeinschaft annehmbar ist und bejaht werden kann, der klar umschriebenen, einfachen Singstimme vor sich gehen. Das einfach hingesprochene Wort ist im Grunde nur eine Form der zweckhaften, dem alltäglichen Gedankenaustausch dienenden Sprache. Sobald aber das Wort mit einer geheimen Macht gefüllt ist, sei es mit außergewöhnlicher Gefühlsbeladenheit, sei es mit dem geistig-geistlichen Anspruch einer unaussprechlichen Wirklichkeit präsent zu machen, bedient das Wort, der Logos also, sich des gehobenen Ausdrucks, der gehobeneren Ausdrucksform des Melos. In Melos wird das Wort gleichsam wie ähnlichermaßen ein Lichtstrahl im Prisma in seine volle Mehrfarbigkeit entfalten. Ohne das würde im einfachen Lichteinfall also die ganze Fülle, der verborgene Reichtum des Lichtes nicht sichtbar werden. So findet das Wort erst dann seinen überalltäglichen, überzweckhaften, und für uns ist das wichtig, das übersinnliche Heil in der feiernden Gegenwärtigung sozusagen sichtbar machenden Ausdruck in Melos der liturgischen Gesangsweise. Melos ist darum mehr als ein bloßer musikalisch-ästhetischer Zierat zur Ergötzung des Ohres. Mehr als irgendeine aus dem Bedürfnis nach Verfeierlichung gegenüber dem allzu düsteren Alltag gesuchte Ausschmückung des Gesagten oder zu Sagenden. Eines Textes also, scheußliches Wort, der am Ende ebenso gut oder gar noch besser im gewöhnlichen Sprech- oder Flüsterton oder höchstens noch in der gehobeneren Stilform zwischenmenschlicher Rede wie Berichterstattung, Belehrung, Sachverhandlung oder diskutierender Meinungsäußerung verständlich gemacht werden könnte. Nein, Melos ist Klangleib. Und als Klangleib des im Gottesdienst zu Worte kommenden Wortes groß zu schreiben. Sei es nun des Wortes von oben, sei es des Wortes, das von unten her ihm als Antwort entgegengesprochen will, Melos als Klangleib des Wortes will das Gesagte oder Zusagende im Gottesdienst, Gesagte oder Zusagende in seiner eigentlichen Aussagerichtung tiefer erfahrbar machen. Ob und inwieweit ein christlicher Gottesdienst, der sich als Liturgie, das heißt als Heilsfeier der Kirche Christi, durch und mit und in Christus und in seinem Heiligen Geiste versteht und dazu, wie wir noch deutlicher sehen werden, auch ohne die Verleiblichung des Logos im Melos zur Not auskommen kann. Zur Not, gewiss, aber ob auf die Dauer und aufs Ganze gesehen, also ohne die Ausprägung im Melos das voll darstellen kann, was Heilsfeier der Kirche Christi sein soll, das ist die Frage. Erinnern wir uns an dieser Stelle, um nicht im luftleeren Raum der bloßen Denkbarkeiten zu bleiben und zu spekulieren, zwischenhinein an die konkrete geschichtliche Wurzelwirklichkeit. Ich darf erinnern an die zusammenfassende und abschließende Feststellung des Abendmahlsberichtes nach Markus und Matthäus. Markus 14, 26, Matthäus 26, 30. Dort heißt es: Nachdem sie den Lobpreis gesungen hatten, gingen sie zum Ölberg. Sarghafte und in der Begriffssprache einer intellektualisierten Innerlichkeit stecken gebliebene Übersetzer haben das Partizip hymnesantes mit nachdem sie das Lobgebet gesprochen hatten, wiedergegeben. Die Vorstellung, dass der Herr in diesem Kreis, der so ernst und vielleicht in diesem Augenblick völlig niedergeschlagen war, gesungen haben sollte, war ihnen völlig fremd. Es steht aber geschichtlich außer Zweifel, dass Jesus vor den Elf das Gebetszeremoniell des vorösterlichen Mahles gesungen hat. Einschließlich der in diesem Rahmen als neues und ewiges Bundesvermächtnis vollzogenen Hingabe seines Leibes und Blutes. Und dass er mit ihnen zusammen die gewohnten Hallelpsalmen zum Abschluss gesungen hat. Im zweiten Teil wenigstens die Psalmen 114 bis 118. Auch die altlateinische Übersetzung et hymno dicto exigierend und so weiter, spricht dagegen nicht, da wie wir noch sehen werden, diesere genau das besagt, was wir auch Kantilation, also gesungene Rezitation nennen. Aber zurück zum Begriff Melos. Von ihm sagen schon die alten Griechen, zum Beispiel Platon, der Philosoph, Melos ist zusammengefügt aus Wort, Ton und Rhythmus. Ex logu, kai harmonia, kai rhythmu. Und Aristoxenes, ein Schüler des Aristoteles, der bahnbrechende Autor in der Musiktheorie des Altertums, fügt hinzu, dem Melos sei eine gewisse, so muss ich es im Fremdwort wiedergeben, kinetische Dynamik eigen, die von den Tonschritten, das heißt von den aufeinanderfolgenden Intervallen aus, der Stimme einen eigenen Bewegungsimpuls verleiht. Melos esti diasemetike tes phones kinesis. Mit anderen Worten, Klang, Leib und Bewegungsimpuls. Das ist nach den Musiktheoretikern das Wesentliche, was das Melos dem Wort und der Stimme hinzufügt. Unsere Frage konzentriert sich nun auf die liturgietheologische und liturgiepastorale Bedeutung von Melos im Gottesdienst der heilsfeiernden Gemeinde. Wo und wie, in welcher Erscheinung und in welcher Sinnüberhöhung gegenüber dieser profanen Grundbedeutung begegnet uns hier Melos in der Verbindung mit Logos innerhalb der Liturgia. Auch hierzu kann uns ein kleiner Zwischenhinweis auf das Verständnis der apostolischen Kirche hilfreich sein, wo Paulus zum Beispiel an die Gemeinde von Kolosse schreibt, Kolosserbrief 3,16, Christi Wort wohne bei euch in seiner ganzen Fülle. Lob singet in euren Herzen Gott mit Psalmen, Hymnen und geisterfüllten Gesängen in der Danksagung. Und ähnlich an die Gemeinde von Ephesus, Epheserbrief 5,18 und folgende, nicht mit Wein, sondern im Heiligen Geist werdet berauscht, indem ihr miteinander in Psalmen, Hymnen und geistlichen Gesängen eure Stimme ertönen lasset und von Herzen singt und psalliert vor dem Herrn mit Dank und Lobpreis. Dass diese Appelle buchstäblich zu nehmen sind und nicht etwa nur im übertragenen Sinne zu verstehen, etwa als Mahnung zu einer beschwingten Herzensfrömmigkeit, geht allein schon daraus hervor, dass Paulus hier jeweils drei konkret unterscheidbare Gesangsformen aufzählt. Psalmoi, Hymnoi und Odai Pneumatikai. Übrigens wenige Sätze zuvor im Epheserbrief 5,14 bringt er ein dreizeiliges Beispiel dafür. Wahrscheinlich aus der Feier der Taufliturgie in dieser frühesten Zeit. Und das Liedchen heißt, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, aufstrahlen wird dir Christus. Selbstverständlich muss man sich diesen Ruf gesungen, nicht etwa gesprochen ausgeführt vorstellen. Wie aber steht es nun in der feiernden Gemeinde von heute mit dem Verhältnis von Logos und Melos, von Wort und Wortsang? Darf ich einmal selbst darauf eine Antwort versuchen, in aller Bescheidenheit und Zurückhaltung, also nicht mit einem letzten und zumal falsch allgemeinen Urteil. Bin jederzeit bereit und glücklich, eines Tages, am liebsten heute noch, eines Besseren belehrt zu werden. Man braucht nicht die Schwarz-Weiß-Malerei anzunehmen und sich ihr hinzugeben, wie sie im vorigen Jahr in der Karwoche das deutsche Fernsehen in einem kulturkritischen, in einer kulturkritischen Studie von Reinhard Raffald zum Thema der Verfall der gottesdienstlichen Tradition in der katholischen Kirche vorführte. In zwei gegenübergestellten Formen der Messgestaltung, die in einem harten Gegensatz zueinander auftauchten. Einmal ein Pontifikalamt in der vertrauten Form, die traditionsreiche Liturgie und die ehrwürdige Basilika erfüllt von den Melodien der gregorianischen Choräle und Kantilationsgesänge. Und ein andermal ein karges Alltagszimmer mit einem gewöhnlichen Tisch, an dem man herumsaß, der Priester als solcher nicht zu erkennen. Ein Mädchen liest ein Stück Bibel vor, man spricht miteinander und der Pater in Zivilen spricht über den dastehenden Becher und die daneben liegenden Panini, den Abendmahlsbericht. Ich will das jetzt nicht weiter ausmalen. Die Fernsehsendung sprach von einer Diskussionsmesse ohne Liturgie. Gewiss darf man den Vorsprung dieser letzten Form, von der man sagt, dass sie im Kommen sei, und die merkwürdige Anfälligkeit mancher Kreise dafür, nicht bloß junger Gläubiger, und vor allem die noch unverständlichere Behutsamkeit, um nicht zu sagen beharrliche Schweigsamkeit mancher Bischöfe und Ordinariate demgegenüber. Und von daher den Fortschritt dieses Zerfalls nicht dramatisieren. Nein, man darf das nicht dramatisieren. Aber wer gezwungen ist, wenigstens ab und zu Einblick zu nehmen in die geradezu widerlich anmutende Buchproduktion von gut gehenden, im Verlagsgeschäft sehr willkommenen und von einer starken Werbung bis ins letzte Dorf hineingetragenen sogenannten Werkbücher zur Gottesdienstgestaltung, wie der Ausdruck verräterisch lautet, Motivmessen, Jugendgottesdienste, neue Gestaltungsmodelle zum Gottesdienst morgen, Hochgebete holländischer und anderer Studentenpfarrer, zumeist unterschiedslos von katholischen und evangelischen Mitarbeitern nennt man sich, zusammengestellt, der wird eine brennende Sorge nicht los, auch dadurch nicht los, dass auf der anderen Seite zum Rückzug auf die Ausgangspositionen der guten alten Zeit, der strengen und ausschließlich lateinischen Liturgie, geblasen wird. Wir haben inzwischen die Liturgiereform. Aber was ist daraus geworden? Wir wollen hier nicht in eine Zustandsschilderung eintreten. Wir können auch nicht die ganze Breite der Problemlage Liturgiereform und Kirchenmusik ins Auge fassen. Noch nicht einmal den engeren Kreis der Fragen um Liturgiereform und Kirchenchor, Gesang. Es geht mir hier vielmehr um eine dem allem noch vorausliegende Feststellung und Erkenntnis. Unser liturgischer Gemeindegottesdienst ist, mehr als das je auf dem Felde der Volksandacht Fall war, einer, verzeihen Sie den barbarischen Ausdruck, gewissen Verwortung anheimgefallen. Einer Monokultur des Gesprochenen. Immerzu und unaufhörlich wird gesprochen und gesprochen. Einer Monokultur des gesprochenen Wortes, die mit der Zeit, und zwar nicht nur im Extremfall der Jugend- und Studentengottesdienste, in denen jetzt das Wort von Bert Brecht und Mao und Mitscherlich und Statesman des politischen Nachtgebets, der Dorothee Sölle und so weiter und natürlich auch die vielen namenlosen Holländer und die Diskussion darüber, den Platz des Wortes Gottes einnehmen, mehr und mehr ins Kraut schießt und jede gesunde gottesdienstliche Feier, ich sage noch einmal Feier, zum Ersticken bringt. Schon melden sich von ganz anderer Seite her, eben den Namen habe ich Cox schon genannt, beste Narren, von den Hippies, von den Jesus Peoples und so weiter her, Gegenreaktionen, die uns vielleicht, das darf man nur nicht so laut sagen, bald wieder zur Vernunft bringen können. Aber zunächst gilt es zu erkennen und zu bekennen, wir haben in dieser Hinsicht den Reformbogen bereits überspannt. Wir sind, ohne es recht zu merken, vor lauter Freude darüber, dass im sakramentalen Geschehen am Altare nun das im Grunde genommen nicht weniger heilige Wort des Herrn in der ursprünglichen Unmittelbarkeit und Verständlichkeit der Muttersprache wieder zurückgegeben worden ist, als Wort Brot und als Wort Speise, im hörenden Aufnehmen sowohl wie als antwortend und mitvollzogenes Gebetswort desselben hohen Priesters, der uns sich hier zur Speise und zur Nahrung reicht. Vor lauter Freude sage ich darüber, vor lauter Freude über das Hören und Sprechen in der Muttersprache sind wir bei einem einseitigen und kopflastigen Sprech- und Redegottesdienst angelangt, wo nur noch dem gierigen Abwechslungsverlangen des Ohres nach neuen Texten, neuen Sprechformen, neuen Gebeten, wie man das bezeichnenderweise nennt, Rechnung getragen wird. Das Gebet, Gebeten. Wir haben das liturgische Wort sogar teilweise zur Entartung kommen lassen und auswuchern lassen, weil wir darüber das Melos vernachlässigt haben. Mitursache dafür war vielleicht manche Gedankenlosigkeit, zum Beispiel das Missverständnis der Bezeichnung Wort Gottesdienst, als ob Wortgottesdienst nichts anderes bedeutet als Sprechlesen und Sprechreden. Mit im Spiel war die falsche Übersetzung des lateinischen Terminus dicere, sacerdos dicit heißt es in den Prenotanda, auch auf Neuen Missale, in Beratung Romanum, was aber nicht etwa nur sprechen, sagen, sondern ebenso gut singend vortragen bedeutet. Mitursache daran war der fatale Mangel an vorhandenen oder vorbesorgten Melos-Elementen. Es war doch mit einem Schlage so, wie der Bischof von Mainz auf dem liturgischen Kongress 1964 sagte, es könnte sein, dass wir bald mehr dürfen, als wir können. Wir haben inzwischen mehr getan, als wir konnten. Wir hätten etwas anderes gedurft. Aber das haben wir noch nicht gekonnt. Auf diesem Stand stehen wir weitgehend noch heute, wenn wir etwa daran denken, wie wir denn nun Psalmen singen, Psalmen psalieren können, wie wir Antworten und Antwortgesänge der Gemeindestruktur des Gottesdienstes entsprechend richtig gebrauchen, gelernt haben sollten. Was wir unterdessen aus den Akklamationen gemacht haben, vor allem auch aus den feierlichen Christus-Akklamationen in der Messfeier. Wenn wir nicht auf der Stelle stehen geblieben sind und einfach nur ein fast kaum mehr hörbares Amen, einen großen Beschluss des hohen eucharistischen Hochgebetes, sprechen oder halbwegs singen. Wovon einmal Hieronymus gesagt hat, dass von diesem Amen die römischen Basiliken donnern würden. Ja, an dieser Stelle sind wir nicht nachgekommen. Ich darf vielleicht jetzt mal, um diese Überlegung mit einem kleinen Beispiel nun noch hier an dieser Stelle auszustatten. Es ist uns zum Beispiel nicht eingefallen, dass man dieses Amen etwa auch verdreifachen könnte, wie es in anderen Liturgien üblich ist. Dass man in dieses schlichte Amen des Volkes nun auch den Chor umrahmend und weiterführend mit einspannen könnte. Das alles ist uns eigentlich noch nicht eingefallen. Ich spreche vielleicht zu allgemein, es gibt sicherlich unter meinen Zuhörern solche, denen es sicherlich auch schon eingefallen ist. Aber in der weithin geübten Praxis ist das doch alles im Sprechen, in der Monokultur des Sprechens stecken geblieben. Ja, inzwischen sind wir statt des Wortgottesdienstes bereits bei Schriftgesprächen, in denen es nur so klirrt, von exegetischer Wissenschaftlichkeit angelangt und von Meditationsformen, wozu dann noch schnell der Einsetzungsbericht verkündet wird und dann zur Selbstbedienung aus der Brotschale aufgefordert wird. Das ist keine Ironie. Das ist die wesentliche Wiedergabe einer Messfeier, die nicht hier weit von hier, ein paar hundert Meter von hier, von unserem Standpunkt hier, sich so abspielt. Und dazu haben wir, wenn es gut geht, noch ein oder zwei Kirchenlieder davor und danach angefügt. Sind wir nicht doch ernsthaft genötigt, uns zu bekehren zu der theologischen, liturgie-theologisch tiefen Konzeption von Wort, im Wort Gottes? Eine besondere Weise der Präsenz Christi, so haben wir gehört, ist in dem Worte Gottes als Element der Liturgie gegeben. Es gehört zum Gottesdienst, dass in ihm das Wort Gottes an uns ergibt, zu Wort gebracht wird. Das geschieht vor allem in den Lesungen aus der Heiligen Schrift, aber auch in der Verwendung der Heiligen Schrift im Gottesdienst überhaupt. Wenn wir uns einmal klar machen würden, wie sehr die Gebete der Messfeier von der Schrift her geformt sind und aus ihr, ja, selbst das Wortmaterial, geschweige denn den Sinngehalt, kopiert. Die wichtigste Aussage der Konstitution über das Wort Gottes ist folgende. Von größtem Gewicht für die Liturgiefeier ist die Heilige Schrift. Aus ihr werden nämlich Lesungen vorgetragen und in der Homilie ausgedeutet. Aus ihr werden Psalmen gesungen. Unter ihrem Anhauch und Antrieb sind liturgische Gebete, Orationen und Gesänge entstanden. Und aus ihr empfangen alle Handlungen und Zeichen ihre Bedeutung. In der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk. In ihr verkündet Christus noch immer die frohe Botschaft. Das sind keine frommen Wörter, die da gemacht werden. Das ist die Aussage, für die natürlich nur im Glauben fassbare Wirklichkeit der Präsenz Christi, des erhöhten Hauptes, hier und jetzt in dieser Gemeinde, die ein lebendiger Teil der Großkirche ist und der er eben auch als göttliches Haupt nicht irgendwo weltenfern und himmelhoch erhoben, sondern in der geheimnisvollen Verbindung der geistlichen, der mystischen Körperschaft, des mystischen Leibes Christi, wie wir sagen, verbunden ist im Heiligen Geist. Und aus der Heiligen Schrift fährt dieser Artikel 33 weiter. Entschuldigung, in der Liturgie verkündet Christus noch immer die frohe Botschaft, das Volk aber antwortet mit Gesang und Gebet. Überdies werden die Gebete, die der Priester in der Personenrolle Christi an der Spitze der Gemeinde stehend an Gott und Vater richtet, im Namen des ganzen heiligen Volkes gesprochen, heißt es hier. Aber das ist die deutsche Übersetzung für per solvuntur, also vorgetragen, verwirklicht. Und dann heißt es hier, das ist eine pastorale Anweisung, zu fördern sind eigene Wortgottesdienste an den Vorabenden der höheren Feste. Wo also doch wohl nicht, also um nochmal zu sagen, Bertrecht oder sonst irgendein Statement, religiöse Dichtung unserer Tage und so weiter vorgetragen werden soll, sondern eben dieses Wort Gottes. An Wochentagen im Advent, in der Fastenzeit, sowie an den Sonnenfeiertagen, besonders da, wo kein Priester zur Verfügung steht. In diesem Falle soll ein Diakon oder ein anderer Beauftragter des Bischofs die Feier leiten. Auf dass den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes reicher bereitet werde, soll die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan werden, sodass innerhalb einer bestimmten Anzahl von Jahren die wichtigsten Teile der Heiligen Schrift dem Volke vorgetragen werden. Also nicht der Abwechslung zuliebe, oder weil wir inzwischen irgendwelcher, wahrscheinlich, wie wir nach und nach doch wieder auch erkennen, wichtiger Perikopen überdrüssig geworden wären, sondern damit eben das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle, wie Paulus sagt, bei uns wohne. In diesen eindrucksvollen Konzilstexten wird das Wort Gottes also als Heilsrealität betont. Das hat zur Voraussetzung die prinzipielle Schätzung des Wortes Gottes als eines Wirkens. Das ist ein Sprechen, das ist eine Lautung, die ein heilshaftes, aktives Wirken Gottes mit sich bringt. In der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk, in ihr verkündet Christus noch immer die frohe Botschaft. Damit wird ausgesagt, dass die Schriftlesungen nicht nur Erinnerungen an ein früher einmal ergangenes Wort Gottes sind, dass vielmehr in der Schriftlesung Gott selber uns anspricht, anruft, und dass die Hörenden von Gott selbst angesprochen sind und sich angesprochen wissen und fühlen sollen. Das ist eigentlich eine Voreinstellung, die wir zur Liturgiefeier mitbringen sollten. Es ist verständlich, wenn unsere Seelsorger meinen und darauf bedacht sind, in der Messfeier selber nun noch die Menschen anzusprechen, um zu drehen sozusagen, damit sie sich und ihre Interessen wegwenden von dem, was sie an Sorgen und überhaupt an weltlichen Denken natürlich mit sich bringen bis da hinein. Aber dabei bleiben wir dann oft genug stehen. Und das Innewerden dieser Heilswirklichkeit, dass hier Christus, Gott durch Christus und Christus durch den Apostel und die Propheten lesen, zu uns sprechen, dieses Bewusstsein ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen noch nicht recht entwickelt. Es gibt Menschen, die dazu geführt worden sind. Aber das ist mehr oder weniger eine charismatische Führung. Planmäßige, pastorale Arbeit darauf hin ist ja früher einmal von großen, begnadeten Seelsorgern, wie, nenne ein paar, der Pastor Jakob von Mühlheim oder Guardini oder solche Leute, gewiss betrieben worden. Aber vor dieser Aufgabe resignieren heute leider allzu viele, manchmal sogar die Besten, weil sie pessimistisch sind und meinen, die Menschen von heute, die sind eben anders, die mögen das nicht, die wollen weltlich angesprochen werden. Das aktuelle Wort Gottes ist für uns Heilshandeln Gottes, eine Heilsrealität. Und die Riten, also das Sichtbare daran, die Riten, mit welchen die Schriftlesung im Gottesdienst, besonders auch die Verkündigung des Evangeliums, umgeben wird, wären ja gar nicht denkbar, wenn in dem Worte Gottes nicht eben eine gnadenhafte Präsenz Christi aktuell würde. Darum heißt ja gerade die Antwort auf die Verkündigung der Heiligen Schrift: Dank sei Gott und Lob sei dir, Christus. Die Kirche hat zwar immer schon gewusst, dass das Wort Gottes diese Bedeutung hat, deswegen gehörte Lesung aus der Heiligen Schrift immer zu unserem Gottesdienst. Aber dass es so nun auch dem Letzten in seiner Muttersprache bewusst werden kann, das ist uns eben heute aufgetragen. Nun, wir hören also den Herrn selbst. Christus spricht im Apostel, im Propheten, ist Gottes Stimme, ist der Herr hier. Die Lesung setzt sein Heilswirken hier und heute neu gegenwärtig. Was wir da hören, begibt sich, ereignet sich hier. Das ist noch die klare Aussage der großen Kirchenväter, etwa Leos des Großen. Lassen Sie mich nun nur noch kurz zwei Beispiele dafür bringen, wie zu diesem Worte Gottes das Melos gehört oder einen unersetzlichen Beitrag jedenfalls leistet. Wir sagen also noch einmal, die Bezeichnung Lesung darf uns nicht irreführen. Lesen im Sprachgebrauch der Liturgie meint weder ein bloßes Sprechen im Sinne des artikulierten Ablesens eines Textes, eines gedruckten Textes, noch viel weniger eine bloß innere geistige Tätigkeit, die mit einem bloßen in Augenschein nehmen etwa der Schotttexte einhergehen kann. Lesung meint vielmehr den öffentlichen Vortrag, die Verkündigung, um nicht zu sagen Proklamation einer Botschaft, die in der Aussage eines Propheten, eines Apostels oder eines Berichterstatters der Heilsgeschehnisse um den Herrn herum enthalten ist. Es ist im Grunde ein weitergehendes Ausrufen des Heilsangebotes, wie es der Herr in der letzten Zeit getätigt hat. Und es ist ein weitergehender Anspruch, ein Rufen, das natürlich auch Entscheidungscharakter und Gerichtscharakter mit sich bringt, seitens Gottes selber. Für dieses Vorlesen einer also nicht alltäglichen Verkündigung und Ansage, die letztlich immer Anruf und Aufforderung von oben darstellt, hat man in der kirchlichen Tradition, wie bereits in der Synagoge, normalerweise die Kantillation verwendet. Eine Form der Lautung, die zwischen Singen und Sprechen, oberflächlich gesagt, liegt, die mit Hilfe einfacher, stereotyper Formeln, wie sich dem Fluss des Satzrhythmus, der Hauptsinnakzente, vor allem aber der Punktation und dem Gefälle der Sätze anpassen will, ein melodisch-rhythmisches Rezitieren erreicht, das auch rein ästhetisch weit über dem bei uns zumeist geübten sogenannten Tonus Rectus liegt, der ja oft nur ein Tonus Mortus ist. Mag dabei auch eine nicht gering anzuschlagende praktische Absicht mitgespielt haben, das Hören der heiligen Botschaft musste natürlich in den großen Räumen erleichtert werden. Das kantilierte Wort trug besser, trägt besser. So lag, abgesehen also von dieser stimmtechnischen Begründung, die eigentliche Begründung doch tiefer. Das kann nicht genug unterstrichen werden. Die Kantillation sollte den Vortrag des Wortes in Ehrfurcht hüllen und den heiligen Charakter der Botschaft kennzeichnen. Der Brauch ist, wie gesagt, uralt und findet sich nahezu in allen Menschheitsreligionen für den Vortrag bedeutsamer Gebets- und Verkündigungstexte. Es ist verständlich, wenn eine von der Präsenz Gottes ergriffene Gemeinschaft inne wird, dass dieses göttliche Plus über jeder menschlichen Aussage danach verlangt, dass der Wirkanspruch und die Wirkmächtigkeit eben dieses Gotteswortes in einer gehobeneren und anspruchsvolleren Weise ausgedrückt werden will. Dazu dient das kantillierende Mello. Ton und Wortklang erheben den Text über die Verlautungsform einer bloßen Berichterstattung, über die Alltäglichkeit bloß zwischenmenschlichen Reden empor. Wer die Schrift verliest, ohne sie zu kantillieren, sagt die spätjüdische Mishnah, misshandelt sie wie ein Götzendiener, weil er sie einer bloßen Menschensprache gleich macht. Wir müssen also sagen, er entkleidet sie ihres Klangkleides, an dem der Gläubige erkennen sollte, dass dieses Wort von oben her, nicht von der Erde ist. Und dass es nicht zu verwechseln ist mit zwischenmenschlichem Reden, sei es Belehrung, Information, Überredung oder sonst was. Wir sind in diesem Punkte alle, ich schließe mich gar nicht aus, etwas sensibel, um nicht zu sagen empfindlich. Es ist kein Wunder, wenn heutzutage der gehobene Kantillationsvortrag auf Kritik und Ablehnung stößt. Denn kein Wunder, mit der Einführung der Muttersprache in die Liturgie haben sich selbstverständlich neue Probleme und neue Aufgaben in dieser Hinsicht eingestellt. Man weist hin auf die jetzt erst spürbar gewordene inhaltliche Differenzierung der vorgetragenen Texte, auf unterschiedliche Stimmungsgehalte, literarische Eigenheiten. Sollte man nicht Aussagen rein erzählen, berichtender oder parenetisch ermahnender Art grundsätzlich nur sprechen, zumal ja heute auch die akustisch-stimmtechnische Sorge durch hochvervollkommnete Sprechanlagen voll gelöst ist? Wo aber ist die Grenze zwischen schlichtem Sprechen und im Grunde genommen natürlich ebenso schlicht bleibender und schlicht bleiben müssender Kantillation? Denken wir einmal an die Evangelienverkündigung der acht Seligpreisungen. Heute ist alles möglich. Es gibt natürlich auch eine andere Fassung, in der es nur sechs sind. Sind nicht zwei Grenzen hier einzuhalten? Gegenüber der dürren Alltagssprache und gegenüber der bei Abhebung der höheren Aussage sich allzu leicht einschleichenden subjektiven Pathetik des Vortragenden. Auch das begegnet uns ja und kann uns immer wieder begegnen, dass der, der besonders gut spricht, der eine gewisse Sprechkultur sein eigen nennt, dass der einem auf die Nerven geht, eben gerade deswegen. Sicherlich kann eine edle Kantillation vor beiden unerträglichen Verformen bewahren, wenn sie sich selbst natürlich frei hält vor der Entzerrung. Zugegebenermaßen erreicht eine noch so sehr verfeinerte Sprechkultur, wie sie für den Sprecher etwa vor dem Funk- und Fernsehmikrofon, selbstverständlich auch auf der Bühne, Selbstverständlichkeit ist, und in der Ausbildung unserer Liturgien immer noch bedauerlicherweise viel zu kurz kommt. Eine solche Sprechkultur bei aller phonetischen und deklamatorischen Sorgfalt im Grunde genommen doch nicht die dem Worte Gottes und dem an Gott gerichteten Worte des Gebetes der Euchelogu zukommende und seiner ganzen Aussagerichtung, seinem Aussagegehalt entsprechende Verleiblichung in einem Klangleib, der es zeichenhaft als Inkarnation des Göttlichen im menschlichen Bewusstsein. Zugegeben, da ist noch viel aufzuholen. Liturgie theologisch sowohl wie Liturgie pastoral. Viel aufzuholen an Vertiefung des Glaubensbewusstseins und an ausgewogener Verwirklichung in der Welt der Zeichen von Sprache, Melos und Rhythmus-Rezitationsmodellen. Rezitationsmodelle lassen sich noch viel schlechter als liedhafte Melodien von einer Sprache in die andere einfach übernehmen, weil sie ja noch viel enger an das natürliche Sprachgefälle der Wortaussage geknüpft sind. Wenn aber nur das Anliegen selbst uns nicht verloren geht und bis zur vollen Realisierung gewisse Zwischenlösungen angestrebt werden, die zum Ziele führen können und vielleicht sogar aufs Ganze gesehen vorerst genügen könnten, dann wäre schon viel erreicht. Dazu möchte ich eine kleine Andeutung machen. Sollten wir nicht. Das wäre eine verlockende Aufgabe für Fachleute des Logos sowohl wie des Melos. Dahin kommen, wenigstens die jeweilige Ankündigung der Lesung und des Evangeliums, wie auch ihren Beschluss, durch eine melodische Kantillation auszuzeichnen. Ich meine nicht den ersten Satz und den letzten Satz, aber doch das Ganze so auszuzeichnen und damit eben das dazwischen vorgetragene Wort in seiner Eigenart als Wort Gottes hervorzuheben. So wie wir es ja schon zum Teil bereits gewöhnt sind zur Eröffnung Evangelium verlesen. Hier kann der Heroldsdienst des Diakon und damit der Charakter der Proklamation des erhöhten Herrn in allen christlichen Liturgien, auch denen des Ostens, in der ganzen zeichenhaften Umrahmung zum Ausdruck kommen. Dominus vobiscum sequentia sancti Evangelii, so ergänzt es Domini oder Evangelii Jesu Christi, secundum Matthäum. Und noch deutlicher in dem Antwortruf des Volkes, Gloria tibi Domine. Und dann auch noch in seiner Schlussakklamation, die Gott sei Dank trotz der den deutschen Diözesen schriftlicherweise auferlegten sogenannten Hochamtsregel, wonach die ehemalige Messdienerantwort lautete, die Christi also unterbleiben sollte, sich dennoch vielerorts durchgesetzt hat in dem Melos-Ruf, Lob sei dir Christus. Wir können über dieses Beispiel vielleicht noch in der Diskussion uns weiter aussprechen. Ich würde keinen Stilbruch zunächst darin sehen, dass also dieser Ankündigungssatz und dieser abschließende Satz gesungen und der Text inzwischen noch einstweilen oder normalerweise vielleicht immer gesprochen würde. Solche Stilfragen sind zwar selbstverständlich immer im Hintergrunde zu beachten. Aber hier geht es zunächst um die Zeichenhaftigkeit und um das Innewerden dessen, dass hier ein Wort erklingt, das eben aus dem Rahmen des gewöhnlichen menschlichen Sprechens herausgenommen wird und in einen anderen Rahmen, in den Rahmen eben dieses liturgischen Melos-Singens genommen. In dieser Hinsicht sieht ja übrigens das neue römische Missale eine sehr willkommene Klarstellung vor, die hoffentlich auch in Deutschland nicht aus irgendwelchen Sondervorurteilen heraus vom Tisch gefegt wird. Sowohl am Schluss der Lesung wie auch zum Abschluss des Evangeliums singt der Leser bzw. der Diakon Verbum Dei oder Verbum Domini. Übrigens eine alte Prophetenform, Spruch des Herrn. Und das Volk akklamiert dann mit Deo gratias bzw. Laus tibi Christi. Das ist die lateinische Vorlage. Wie leicht und selbstverständlich und wirklich hilfreich zu einem höheren Glaubensverständnis des verkündeten Gotteswortes, das unter schlichten Gemeindefeier werden kann. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der das einmal in Italien oder Frankreich erlebt hat. Parola di Dio, ringraziamo Signore. Nebenbei gesagt, eine wunderbare, verlockende Einladung für unsere Komponisten, an dieser Stelle eben die Akklamation des Volkes wiederum, wie eben angedeutet, zu umrahmen oder weiterzuführen in einer melodisch und rhythmisch entfalteten Mehrstimmigkeit. Denn das Melos der einfachen Gesangsweise widerspricht ja nicht der Kunstkomposition. Würde in diesem Falle gleichsam der Sängergruß noch hinzugefügt werden. Nun muss ich mich kurz fassen. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen in Erinnerung zu rufen brauche, was alles über die Bedeutung der Kirchenmusik gesagt worden ist. Schon in der Konstruktion oder Instruktion, besser gesagt, über die Musik in der Liturgie, Musicam Sacram, das ist Ihnen alles bekannt wie das tägliche Brot. Eines darf man allerdings hier hinzufügen. Diese Äußerungen, die frühen Äußerungen dieser kirchenamtlichen Dokumente, bekümmern sich noch wenig um die Frage des schlichten Melos, sondern sie sind natürlich entsprechend der Erwartung der Kirchenmusiker, und das ist ein doch sehr gewichtiger Teil in Gottes Volke. Ich meine auch die letzten Sänger damit. Antwort geben wollte. Diese Texte sind an diesen für einen Menschen, der in der Liturgie lebt, sagen wir mal einen römischen Liturgiker, eine Selbstverständlichkeit. Und werden auch selbst in Italien nicht so als Versäumnis empfunden, weil ja die italienische Sprache in ihrem ganzen Duktus sich fast bruchlos an die lateinischen vorgeformten Melosformen anlehnen kann. Wenn wir unsere Eigenständigkeit als Deutsche betonen, dann müssen wir auch etwas dafür tun, Entschuldigung, dass ich das so brutal sage, und dürfen nicht die Feier der Liturgie in eine Versammlung, in der nur gesprochen und diskutiert und schließlich auch noch zusammen eine Feststellung, nämlich das gemeinsame Gebet, getroffen wird, sondern es muss Feier bleiben. Und das Melos-Element, und das echte Logos-Element muss eben hier seinen Platz behalten. Über die Kantillation der Gebete wäre sehr viel zu sagen. Das Hochgebet, das wir bisher nur in seinem ersten Teil gesungen kennen, Präfation. Über die Bedeutung des aus der Präfation und Präfationskantillation herauswachsenden, ungebrochenen Antwort des Volkes, des Sanctus Benedictus, jetzt das ja nicht nur eine Gesangseinlage ist an dieser Stelle. Über die Fragen, die sich also hier für den Komponisten stellen, Fragen auch, die sich dem Verwalter des hohen Schatzes der kirchlichen Musik stellen, was geschieht mit den großartigen Sanctus-Kompositionen. Darauf kann ich jetzt keine Antwort geben, aber ich bin jederzeit bereit, die Fragen werden ja wohl gestellt werden, dann dazu auch noch etwas von dieser Sicht her zu sagen. Ich müsste, wie Sie wohl annehmen und verstehen werden, betonen, dass hier Logos und Melos möglichst beisammen bleiben. Und dass unter Umständen gerade für eine großartige Sanctus-Komposition auch noch eine andere Stelle der Messfeier, wo nun ausdrücklichermaßen auch Hymnen vorgesehen sind, unter Umständen gefunden werden kann und sich einbürgern könnte. Es ist Sache der Künstler der Musik, die allgemeinen Bedingungen aufzustellen, unter denen Melos und Rhythmus sich als mehr oder weniger sinngetreue, organische Verleiblichungen des liturgischen Wortes erweisen. Über die absolute Musik, also die wortlose Musik, kann ich jetzt natürlich in diesem Zusammenhang auch nichts sagen. Wohl müssen wir bedenken, erstens, dass der Raum der Kirchenliturgie weiter ist als die, der Kirchenmusik meine ich natürlich, weiter ist als die Messliturgie oder die Festliturgie. Müssen bedenken, dass es auch für diese wortlose Musik im Zusammenhang mit dem Worte Ansatzpunkte gibt. Nicht nur das große Präludium und Postludium, sondern eben auch die Stellen, wo überhaupt das Wort versagt und stattdessen nun, etwa heißt es da, die Stille gepflegt werden soll. Gemeint ist natürlich die gefüllte Stille, die meditative Stille, etwa nach der Kommunionspende. Wir haben ja in der Liturgie des Wortes selber diesen Fall, dass einmal das Wort aufgegeben wird und nur noch der Jubilus dasteht. Eine große, weit gespannte Neume, die dann ohne Worte ausklingt. Und darüber haben schon sehr, sehr früh die Prediger des Altertums wunderbare, wundervolle Gedanken geäußert. Augustinus weist darauf hin, dass man einsehen müsste, dass nicht alles sich in Worten erklärt, was mit dem Herzen gesungen wird. Die nämlich singen, sagt er, sei es bei der Ernte, sei es bei der Weinlese, sei es bei irgendeinem froh beschwingten Tun, im Arico Opera verwenden. Die, wenn sie mit Liedtexten ihre Freude auszudrücken anfangen, gleichsam so übervoll von Freude sind, dass sie sie mit Worten nicht erklären können. Und so kehren sie sich ab von den Wörtern des Textes und begeben sich in den Klangausdruck des Jubilus, des Jauchzens. Jauchzen ist ein Sonus, ein gewisser Klangausdruck, der anzeigt, dass das Herz etwas hervorbringen möchte, was es nicht mit Worten sagen kann. Und wem gebührt solches Jauchzen, wortloses Jauchzen, also mehr als dem unaussprechlichen Gott? Denn wenn du den Unaussprechlichen nicht unaussprechen kannst und über ihn doch nicht schweigen darfst, was bleibt dir dann anderes übrig, als wortlos zu jauchzen? Damit das Herz sich freue ohne Worte und der unendliche Strom der Freude nicht eingeengt werde von den Grenzzählen der Wortbestandteile. Ich muss gestehen, das habe ich erst vor wenigen Tagen im neuen lateinischen Brevier am letzten Mittwoch oder Donnerstag gelesen. Wer jubiliert, schreibt Augustinus in seinen Innerationes in Psalmos, spricht keine Worte aus. Der Jubilus ist ein Freudenton ohne Worte. Er ist die Stimme des Herzens, das seine Freude verströmt, so viel es kann, das ausdrückt, was es fühlt, auch ohne den Sinn in Worte zu fassen, die man aussprechen und verstehen kann. Die Stimme scheint damit eine Freude zu verraten, von der der Mensch so sehr erfüllt ist, dass er unfähig ist, sie klar zu benennen. Ein großer, ein wunderbarer Trost, sicherlich für alle die, die vielleicht gemeint haben, nun ist es aus mit aller wortlosen Musik. In der Kirche, im Umkreis des Gottesdienstes, ja sogar auch im Inneren der Messfolge. Nein, so ist es nicht. Liturgische Musik erschöpft sich zwar nicht und ergeht sich zwar nicht im Klanglichen, sondern geht ein in den lebendigen Dialog, der da zwischen Gott und seinem Volk in der Liturgie vor sich geht, im Logos. Mithin die reine Musikkultur nicht, auch nicht die Erbauung einer Begabungsgruppe, die dafür Verständnis hat, noch viel weniger die persönliche Genugtuung für den Komponisten kann es sein, sondern Dienst an der feiernden Gemeinde, eine Klangsprache zu schaffen, in der das Wort Gottes in seiner überirdischen Kraft den Gläubigen eindrucksvoll erfahrbar wird und zugleich das Beten der Gemeinde als Antwort der Kirche selbst sich gleichsam verleidlichen kann. In diesem Sinne nimmt die liturgische Musik am priesterlichen Geheimnis der Kirche teil, indem sie in dieser klanglichen Inkarnation die Brücke zwischen Gott und seinem Volke schlägt und sichtbar, unsichtbar an dem Akt der Heilsvermittlung, die in Worte vor sich geht, teilnimmt. Ein Wort noch für den Liturgen selbst. Wesentlich für den christlichen Gottesdienst ist das Lobopfer der Lippen, ganz gewiss. Das gilt in erster Linie für den Zelebranten. Aber das soll er nicht verstehen, wie wenn er nur mit seinen Lippen sprechen müsste. Der Gesang des priesterlichen Liturgen ist die Hochform dieses Opfers der Lippen. Er bleibt bezeichnenderweise unbegleitet. Von einem Diener des Altarraums, der solo singt und unbegleitet singt, erwartet man im Wesentlichen keine hohen künstlerischen Leistungen. Nur die Redlichkeit eines einfachen, schlichten Singens. Kantilation. Mehr ist von ihm nicht gefordert. Allzu deutliche Sorge um Bravour, um Schönsingen, würde seiner Aufgabe und seiner Personenrolle als Vertreter Christi schlecht anstehen. Er hat sich nicht selbst vorzustellen, er hat sich nicht als musikalischen, musikempfindlichen Sänger vorzustellen, er ist nicht Interpret im künstlerischen, ja noch nicht einmal im rhetorischen Sinne auserkannt. Er ist nichts anderes als werkzeuglicher Repräsentant Christi und zugleich der betend antwortenden Kirche, das heißt der Gemeinde, und darin auch der ärmsten und unscheinbarsten Brüder und Schwestern des Herrn, kurz so, wie der Herr sich selbst verstanden hat.